Nicht nur News, sondern Hintergründe. Payment and Banking, der Podcast mit echten Insights aus der Branche. Echt, direkt, Fintech pur. Heute mit eurem Host Nicole Nietzsche. Leute, es gibt News. Wir partnern erstmalig mit dem Bitkom, und zwar zur DigiFin 25 am 18. November im Kosmos in Berlin. Zwischen Sicherheit und Wandel, Resilienz und Flexibilität, Vertrauen und Innovation. Wie sieht denn eigentlich die New Era of Finance aus? Welche Rolle spielen dabei künstliche Intelligenz, Blockchain, digitale Währung und Open Finance? Genau diesen Fragen wollen wir uns stellen. Wie schaffen wir ein Umdenken in Zeiten geopolitischer Unsicherheiten und neuer regulatorischer Rahmenwerke? Das möchten wir mit euch diskutieren. DigiFin, eine Kooperation von Payment and Banking und dem Bitkom. Alle Infos findet ihr auf digifin.berlin.
Last but not least, noch ein kleines Highlight. Es geht um einen für uns oft sehr unbekannten Kunden oder sehr befremdlichen Kunden, nämlich Gen Alpha, Gen Z. Und das ist ganz lustig, weil Gen Z, wenn man sich die Zahlen anschaut, wann sie geboren sind, sind einige dieser Generation ja bereits 30. Das heißt, sie verdienen Geld und stehen schon im Leben und gründen gerade ihre Familie. Also ganz so weit weg sind sie eigentlich gar nicht. Nicole widmet sich genau diesem Thema Panel Ready Player None, wenn junge Zielgruppen keine Lust auf Banking haben. Und wir können das aus eigener Erfahrung sagen. Also unsere Kinder haben da nicht immer Lust drauf, außer es kommt Taschengeld. Nicole, ich übergebe an dich.
So, ich hole mein Panel direkt auf die Bühne, kommt doch schon mal her. Ich habe eröffnet und darf die Backs jetzt mit dem letzten Programmpunkt auch schließen. Ich setze mich mal als Mutter, habe ich euch hier gut im Blick, falls ihr euch hier positionieren wollt. Ja, genau. Mike hat eben gesagt, wir wollen über die junge Zielgruppe sprechen, die Generation Gen Z, Gen Alpha sogar möglicherweise. Ich habe neulich einen LinkedIn-Post geschrieben dazu und Tenor war, also uns ist klar, Maike hat auch eben erwähnt, Kinder geben Geld aus. Das sind nicht nur unsere eigenen Kinder, das sind Kinder generell, glaube ich. Sie wollen mobil bezahlen. Warum behandeln wir sie also noch wie die Kunden von morgen? Der Markt für Kinderdepots, der ist in den letzten Monaten sogar stark gewachsen. Gelistet sind inzwischen rund 20 Kinderdepot-Angebote, etwa 10 Robo-Advisor. Befeuert natürlich auch durch die Diskussion um die Frühstarterrente, also mit 10 Euro Zuschuss ab 2026. Aber hinter dem Produktfeuerwerk steckt für mich so ein bisschen Kulturproblem, weil, wie gesagt, die Generation wächst einfach mobil auf, wollen mobil bezahlen, aber die Angebote, da stockt es halt. Und darüber wollen wir heute reden mit dem Panel, auf eure persönliche Sicht, auf eure Einschätzung. Ich finde es immer doof, wenn man Biografien vorliest, deswegen stellt euch doch einfach mal ganz kurz selber vor und vielleicht auch direkt die Frage, was war denn in eurer Jugend so ein bisschen die Erfahrung mit Banking und warum wärt ihr ein- oder ausgestiegen?
Okay, ich starte gerne. Ich bin Christian, ich habe 2 veraltete Informationen auf meiner Karte. Die erste ist, ich habe keine Haare mehr. Die zweite ist, ich arbeite in der Form nicht mehr bei FinSIP. Ich habe aber FinSIP gegründet. Das ist eine App, in der wir jungen Erwachsenen und Jugendlichen Finanzbildung nahegebracht haben. Genauso wie Duolingo, da war keine Sprache gelernt, sondern wie man eine Ausbildung finanziert, was Steuern sind, wie ein Girokonto funktioniert etc. pp. Das haben wir gewhite-labelt für Banken, insbesondere Regionalbanken. Und wurden Ende August von Bling, das manche kennen, akquiriert. Ich selber befinde mich jetzt gerade in einem Sabbatical und habe den großen Luxus, vieles von der Seitenlinie betrachten zu können, was mir immer großen Spaß macht. Selber also gar nicht so krass aus dem Geld- und Finanzbereich, sondern was mich immer fasziniert hat und weiterhin fasziniert, ist die Kundenschnittstelle oder halt generell Schnittstelle zwischen Menschen oder Marken und Menschen. Und das macht mir riesigen Spaß. Deswegen bin ich heute hier und werde wahrscheinlich sehr häufig die Diskussion hijacken, um nicht nur über Gen Alpha und Gen Z zu sprechen, sondern generell kundennahe Produktentwicklung. Weil im Endeffekt denke ich, wir reden darüber, weil junge Menschen sind jetzt ja keine Aliens, die auf die Erde gekommen sind, sondern sind einfach eine Kundengruppe mit individuellen Produktanforderungen und um die müssen wir uns halt kümmern.
Das ist eine wunderbare Überleitung. Vielen Dank. Ja, Fabienne, ich bin ja seit über 10 Jahren in der Finanzbranche, konzentriere mich stark auf B2B2C und immer quasi mit dem Fokus, wie können wir in der Finanzbranche den Kundennutzen hervorheben. Mein Schwerpunkt Female Finance, aber fand das jetzt auch sehr spannend, mich auf dieses Panel insbesondere vorzubereiten. Gen Z, Gen Alpha, nochmal besondere Ansprüche und ja, freue mich auf das Panel. Bin jetzt bei Kriff, war vorher bei der Deutschen Börse lange tätig und das Thema Financial Education ist für mich ein Herzensthema. Ich habe zusammen mit der Edda im April ein Buch herausgebracht zum Investieren und wir machen viele Veranstaltungen für Frauen insbesondere, aber auch für Männer zum Thema, wie fange ich denn überhaupt an? Aber wir sehen auch, dass das Bedürfnis tiefer geht und es immer mehr gibt, die weitergebildet sind. Joshua.
Genau, Joshua mein Name. Ich habe meine ersten Schritte bei der Sutor Bank gemacht, habe da den ersten Robo-Advisor begleitet, bin von da aus zu Exigo weiter, habe dann ein bisschen WealthTech mitgemacht, von da aus zur Börse Stuttgart Digital, mal ein bisschen Krypto-Luft geschnuppert und bin jetzt bei Finwise, kleine Boutique-Beratung zum Thema Banking, Krypto, AI. Und was mich mein Leben so ein bisschen bisher begleitet hat, war vor allem so das Thema Anlegen und jetzt eben auch das Thema junge Kunden, weil ich mich auch einfach privat relativ viel mit dem Thema beschäftige. Wir haben eine Jugendfreizeit, einmal im Jahr bin ich 2 Wochen mit Jugendlichen unterwegs und bekommen da viel mit über deren Leiden und deren Anspruch auch an
Leiden.
Ja, es ist eine besondere Generation mittlerweile, muss man schon sagen. Und die Themen zu Banking und Thema Geldanlegen, die sind deutlich präsenter als in anderen Generationen. Ich meine, das ist schon 20 Jahre. Also ich bekomme so ein bisschen mit, wie sich Generation zu Generation das Verhalten zu Finanzen ändert.
Ihr seht, wir bilden hier breite Perspektiven ab, was schon mal sehr gut ist. Das ist schön, dass ihr dabei seid. Ich würde erstmal vielleicht eine Frage in die Runde stellen. Wer hat denn Kinder unter 16 Jahre? Oder hatte vielmehr? Sehr gut. Wer möchte denn mal kurz sagen, wieso die Erfahrung war, Kinderkonto, wo geht denn das Taschengeld hin? Wurde das bar in die Spardose eingezahlt? Wie sind da eure Erfahrungen? Wer hat mal Lust, einmal kurz zu berichten? Hier, haben wir ein Mikro? Dann, Andrea?
Finanzielles Interesse startet relativ früh. Würde man sagen, mit 12, 14 Jahren geht das los. Dass man außerdem Bargeld, was man halt braucht, um mittags sich eine Brezel zu kaufen, auch über Geld nachdenkt. Bisschen finanzielle Bildung. Eröffnung von Kinderkonten ist ein Albtraum, nach wie vor. Bei allen Banken, auch regulatorisch durchaus gewollt. Also wir wurden neulich mal darauf hingewiesen, dass in den Auras der BaFin steht, eine Kopie der Geburtsurkunde würde ja nicht ausreichen. Und vorgeschlagen wurde, wir sollten uns doch die Geburtsurkunde im Original zuschicken lassen. Viel Spaß. Also und damit natürlich auch die Hürde für die Eltern. Also wer schickt denn ernsthafterweise die Geburtsurkunde im Original zu einer Bank? Ja, ich glaube, da ist sag mal, der Wunsch und der Wille noch weit auseinander. Die Banken, die dann Kinderkonten anbieten, also ich sage jetzt keinen Namen, aber meine Kinder waren da bei einer Bank. Sobald mein Sohn 18 war, hat er gesagt, alles Blödsinn, ich gehe jetzt zu einer Neobank. Da kriege ich das, was ich brauche. Informieren, ChatGPT, also wirklich viel breite Informationen. Selbstentscheider, Execution only, den Rest brauche ich nicht.
Vielen Dank für die Erfahrung. Wollt ihr das mal direkt aufgreifen? Also, Kinderkonto, Kinderdepot, wichtiger Pain in the ass, sage ich mal. Warum ist das so?
Also, ich glaube, dass bei sehr vielen Banken eine allgemeine Kontoeröffnung ein Pain in the ass ist. Und das ist für Kinder eben nochmal zugespitzt. Das mit der Geburtsurkunde, das kannte ich tatsächlich. Das ist auch, auch der Wahnsinn. Habe ich jetzt keine Erklärung dafür, warum das so sein muss. Also es spielt in ein Narrativ mit rein, dass mir das so eine kognitive Dissonanz auffällt, dass auf der einen Seite Banken sehr wohl sagen, dass die junge Generation eben jetzt als Nachfolgegeneration auch vor dem demografischen Wandel, vor der Situation, dass eine große Menge an Erbschaften den Besitzer oder die Besitzerin wechseln wird und man sich halt eben fragt, wer eigentlich dann eben Zugriff auf das Erbkonto hat. dass das wichtig ist und auf der anderen Seite es aber auch ein komfortables Problem von morgen ist. Und deswegen da nicht so viel getan wird. Das heißt, das ist eine Erfahrung, die ich so widerspiegeln kann. Hängt natürlich auch sehr stark damit zusammen, dass man eben Rechtsgeschäfte abschließt mit jemandem, der nicht voll geschäftsfähig ist. Aber ich sehe immer mehr Angebote in dem Bereich und manche Player, ohne jetzt großartig Werbung machen zu wollen, aber die es sehr gut machen. Und glaube ich auch viele, die nachziehen werden, weil der Druck auf dem Markt, finde ich, gerade sehr hoch ist, was das Thema Onboarding und Konteneröffnung anbelangt. Wo ich absolut zustimme, dass hier das Wort über zu übergeben ist, dass das Interesse von Kindern sehr früh anfängt. Und hatte aber bei einer Sache innerlich ein bisschen schmunzeln müssen, als du gesagt hast, das Interesse für Geld ist da, nachdem man aber schon mal das abgehakt hat, seine Brezel bezahlen zu wollen. Das hattest du auch nochmal gut eingeordnet, dass da das Interesse für Gespräche über Geld größer da ist. Aber da auch nochmal ein Hinweis an alle. Ich finde, das Interesse ist viel früher da. Man sagt ja auch irgendwie, das siebte Lebensjahr ist mit das entscheidendste Jahr, um irgendwie mal mit dem Thema finanzielle Bildung auch anzufangen, weil da Größen- und Mengenverständnisse sich im frühkindlichen oder nicht mehr im frühkindlichen, sondern im kindlichen Hirn besser auskonkretisieren und gleichzeitig ein guter Anlass darauf hinzuweisen, dass Finanzbildung auch durchaus im Alltag einfach stattfindet, weil Geld ist halt am Ende des Tages nur ein Fortbewegungsmittel durch unser Leben und nichts, wo man auch als Eltern einen Kurs ablegen muss seinen Kindern gegenüber, was eigentlich Geld nun mal ist, weil man es eh jeden Tag in jeder Transaktion, in jedem Brezelkauf dieser Materie ausgesetzt. Und deswegen auch nochmal an alle, die eben junge Kinder haben, bezieht die ruhig so früh wie möglich mit ein, macht es Teil des Alltags. Finanzbildung ist überall um uns rum.
Ja, lass uns mal später noch drauf. Nee, gar kein Problem. Ich würde erstmal kurz über den Status quo und Andreas hat es jetzt gerade sehr gut beschrieben. Das ist mitunter der Status quo, wie halt Eltern ein Kinderkonto eröffnen können oder ein Konto für ihre Kinder. Warum?
Ich glaube, dass die Zielgruppe junge Kinder lange unterschätzt worden ist oder nicht als strategisch eingeordnet worden ist und dass halt eben die Prozesse, die dahinter stehen, diese diese junge Zielgruppe zu onboarden, lange nicht angefasst worden ist. Und gerade das Thema, ne, Geburtsurkunde ist wirklich ein Pain in the Ass und bei vielen Banken schlicht nicht gut gelöst. Ich glaube, ein Neobroker hat es eben ganz gut gelöst, weil es dann auch so eine gewisse fintechische Auslegung des Gesetzes dann gab in dem Onboarding. Aber es wird halt eben vielen Banken bewusst, dass Kinder, die einmal jetzt bei Neobrokern unterwegs sind, dass das Kinderdepot haben, wahrscheinlich nicht mehr wiederkommen, weil meistens sind es mittlerweile Vollbanken. Dann fängt man mit dem Kinderdepot an. Kind wird 18, ist dann weiterhin beim Neobroker und wird wahrscheinlich so als Kunde nicht mehr wiederkommen und auf einmal ist eine gewisse Panik da, dass da auf einmal so eine ganze Kundengruppe wegbricht, die traditionell mit traditionellen Banken sozialisiert worden ist, ne? Die irgendwie noch zum Bankberater gegangen sind, noch ihre erste Kreditkarte bekommen haben und das passiert jetzt alles nicht mehr, weil die ja im digitalen Bereich unterwegs sind. Die haben einfach keinen Kontakt mehr zu den Banken.
Vielleicht noch ein kurzer Gedanke dazu. Die Regulatorik bildet da gerade nicht so ganz die Praxis ab. Weil ich glaube, in dem alten regulatorischen Verständnis ist ein Girokonto ein Erwachsenenprodukt, weil man halt irgendwann sehr im Leben stehen muss, um sich für ein Konto zu interessieren. Aber junge Menschen wollen ja am Zahlungsverkehr partizipieren, der eben nicht mehr hauptsächlich über Bargeld funktioniert. Das heißt, die haben sehr früh ein Interesse und da sind die regulatorischen Stolpersteine im KYC-Prozess gerade noch zu hoch. Was aber auch zu Anekdoten führt, wie wir sie festgestellt haben, dass man halt mit jungen Menschen spricht. Darfst du schon ein Konto haben? Und dann kommt, nein, Mama, Papa sagen, wollen wir nicht oder ist zu anstrengend. Und dann fragst du ja, okay, wie bezahlst du jetzt? Ja, ich habe ein PayPal-Konto. So, darf man auch nicht haben unter 18. Aber man kriegt es halt doch irgendwie immer hin. Und das vielleicht auch nochmal so ein Thema. In der Praxis wird immer sehr viel auch angewendet, was vielleicht nicht ganz regulatorisch so gewollt ist.
Irgendein Handy klingelt. Ja, gut. Lass uns doch mal auf die Erwartungen und Bedürfnisse der jungen Kundengruppen gehen. Was erwartet denn diese Zielgruppe von Banking überhaupt?
Na, definitiv Kommunikation auf Augenhöhe, würde ich sagen. Ja, also es gibt so gerade im Female Finance Kontext ein schönes Zitat, das ich gerne bemühe, nämlich Financial Services are made from man for man. Ja, wir denken immer in Produkten und überlegen, okay, wie können wir dem Kunden das Produkt schmackhaft machen, aber wir denken nicht an die Zielgruppe per se. Wir sprechen von oben nach unten, aber Kinder wollen da abgeholt werden, wo sie sind, oder Jugendliche wollen da abgeholt werden, wo sie sind, auf TikTok, in Social Media, auf den Kanälen, auf denen sie sind, und auch in ihrer Sprache, in ihren Lebenswelten. Also wenn wir in Schulen gehen beispielsweise, wird das sehr, sehr bewusst und klar, wo die Jugend steht. Die steht nicht irgendwo beim ETF-Sparplan. Viele tun das, aber die meisten eben nicht. Die meisten sind bei ihrem Taschengeld und schauen, okay, was kann ich mit meinem Taschengeld heutzutage noch machen? Und das ist wirklich ja auch eine Hürde. Also wenn man überlegt, als wir Taschengeld bekommen haben, haben wir mit unserem Taschengeld auch noch einiges erreichen können. Und das, dieses Bewusstsein muss auch bei Banken da sein.
Man sagt ja Banken nach, dass sie einen großen Vertrauensvorsprung haben. Gilt das auch für diese Zielgruppe? Also wenn die auf Banken gucken, also woher soll dieses Vertrauen kommen in diese Zielgruppe?
Glaube ich nicht. Also auch natürlich ist es ein bisschen anekdotische Evidenz, aber wenn man sich mit Jugendlichen unterhält, ist Vertrauen kein Faktor mehr, eine Bank auszuwählen. Für die ist das Commodity, das sind alle gleich. Am Ende entscheidet das Produkt, die Dienstleistung und die Darreichung, für wen sie sich entscheiden. Und dann gilt eben, wie ist der Onboarding-Prozess aufgebaut? Welche Produktvielfalt ist im Hintergrund erhältlich? Ne? Dieser ganze digitale Kanal, ist das mediumhoffrei? Das sind die Themen. Oder wie leicht lassen sich andere Menschen einladen? Ne? Das ist auch mittlerweile ein Peer-to-Peer-Geschäft. Das sind so die Themen, die entscheidend sind. Vertrauen, glaube ich, das ist ein Ding der Vergangenheit.
Ich habe schon das, ja, ich glaube auch Vertrauen gibt es da, wird aus verschiedenen, mit verschiedenen Hintergedanken gewählt auch das Wort. Ich glaube schon, dass junge Menschen noch an sich das Vertrauen in eine gut ausgebildete Bankberaterin, Bankberater haben, aber nicht den Vertrauensvorschuss der Bank entgegenbringen, weil sie die Bank ist, unbedingt. Aber schon irgendwo dieses Sparring auch gerne nutzen. Ich glaube, es ist schon eine sehr kritische Gruppe. Im Allgemeinen meine ich, eine Bewegung beobachten zu können, dass man vor einer geraumen Zeit sehr institutionsabhängig sich ausgesucht hat, dass quasi die Bank an sich oder die lokale Sparkasse, die lokale Volksbank eine Strahlkraft hatte, dass man dieser Institution angehören wollte. Dann gibt es, glaube ich, eher so in unserer Generation sehr starkes Produktverständnis, dass man Produkte verglichen hat und gesagt hat, ich möchte dieses Produkt haben, weil das super sinnvoll ist. Was ich jetzt meine zu erfahren, ist, dass es eine sehr starke Lösungsabhängigkeit ist, dass man eben sagt, mir ist eigentlich das Produkt egal und wer es anbietet, ich will zu einem Ziel kommen und das ist im Endeffekt als junger Mensch, ich will irgendwie online kaufen können. Und wer mir am ehesten, am einfachsten irgendwie den Weg zu dieser Zielerreichung bietet, den nehme ich gerne. Und ich glaube, das spielt auch sehr rein mit diesen Seamless Flows und wenig Medienbrüche. Ich glaube, das sind alles Symptomate von so einem Thema. Ich will halt bezahlen können, meine Güte. Ich will mir Schuhe kaufen. So, wie mache ich das? Und das ist sehr stark die Denke, vor allem bei jungen Leuten.
Stimme ich dir auch total zu. Also es wurde vorhin gesagt, wenn man eine Karte hat, die Karte ist mittlerweile auf dem Handy. Also ich identifiziere mich ja überhaupt nicht mehr mit der Bank. Deine Eingangsfrage auch, was war so das erste Erlebnis mit der Bank? Mein erstes Erlebnis war, ich bin mit meinem Sparschwein auf die Bank gegangen und dann wurde das Geld auf mein Sparbuch gebucht und das war ein regelmäßiger Prozess und so habe ich eine Beziehung zu meiner Bank aufgebaut. Das fällt ja heutzutage völlig weg.
Warum denkt ihr denn, dass diese Zielgruppe von den Banken, die ja tendenziell eigentlich sehr groß ist, so vernachlässigt ist? Also man lagert das doch, das ist doch ähnlich wie bei finanzieller Bildung, wenn wir diesen Schwenk jetzt machen, auf die Eltern. Also du hast eben gesagt, man geht dann wahrscheinlich irgendwann zur Hausbank, wo die Eltern sind. Das ist wahrscheinlich eben dieser Vertrauensvorspruch. Warum wird das so stiefmütterlich behandelt?
Ich glaube nicht, dass sich mit jungen Menschen, vor allem Kindern, noch viel Geld verdienen lässt. Ich glaube, das ist kein Business Case dahinter. Ich glaube, das ist tatsächlich eher eine strategische Frage, dass man jetzt sich Kunden holt in Kinderdepots, 100.000 neue Kinder onboardet, die dann vielleicht in 15, 20 Jahren eben auf einmal wertvoll werden. Das sind eben die sich Depots aufbauen, die auf einmal mit 20, 30.000 Euro im Depot da sind. Aber ne, diese ganze Ansparphase, glaube ich nicht dran, dass das für Banken lange ein Business Case ist. Jetzt kommt die Erkenntnis, sind strategisch wichtig, um eben meinen Kundenstamm zu behalten. Aber das passiert gerade erst jetzt.
Ich persönlich bin der Meinung, dass als Einschub, dass Kinderdepots keine Produkte für Kinder sind, by the way, sondern das ist ein Produkt für Erwachsene, die für ihr Kind anlegen wollen. Also das würde ich als Markteintrittsprodukt für betrachten, um Eltern reinzuziehen. Und ansonsten stimme ich, gehe ich völlig mit den Aussagen. Ich glaube, auf so einer Wichtigkeits-Dringlichkeits-Matrix würde jeder Vorstand unterschreiben, dass es super wichtig ist, sich um junge Kunden zu kümmern. Aber auf dem Dringlichkeitsthema, das halt leider ein Problem von morgen ist, was aber zu spät zu behandeln ist, sobald es wirklich zu einem Problem wird. Und da kommt ein Punkt, dass mir aufgefallen ist, dass Banken extrem schlecht im Investieren sind, weil es, finde ich, Banken schwerfällt, heute Entscheidungen zu treffen, die auf ein Outcome in der Zukunft einzahlen, sondern alles, woran es auch immer liegt, vielleicht irgendwie an Vorstandsmandatsfristen, wie auch immer, sehr gerne im Gegenwartsbezug haben müssen. Und das ist halt nun mal so, und das ist auch gut so, dass man mit Minderjährigen im Finanzbereich wenig bis kein Geld verdienen kann. Aber das macht es halt auch schwierig, Maßnahmen freizugeben, die heute Geld kosten, um morgen was davon zu haben.
Mhm. Jetzt habt ihr mit Finstep und jetzt natürlich auch in diesem Merger mit Blinks dieses Thema Zugang durch finanzielle Bildung, aber auch für ein Produkt, was sehr, sehr deutlich für Kinder gemacht ist, um auch nutzbar zu sein, entwickelt. Welche Rolle spielen denn solche Produkte? Welche Rolle spielen Communities, Promoting, Social Media, wenn wir das in diesen Kontext zu Zugang zu finanzieller Bildung bringen bei Kindern?
Okay, das ist jetzt, finde ich, eine sehr, sehr große Frage. Und einmal muss ich auch dazu sagen, dass ich überhaupt nicht für Bling sprechen kann, weil es in dem Sinne nicht so ist, dass ich da jetzt mit reingemerged bin oder wie so reingemerged, sondern wir wurden da übernommen und spielen da eine Rolle in der Unternehmensentwicklung von Bling definitiv. Somit alles, was ich über Bling sage, ist eine Mutmaßung aus meiner Perspektive. An sich braucht jedes Kundensegment ein gewisses Produktökosystem. Also man will sich begleitend darüber informieren. Da kenne ich das noch mit meinen schlanken 31 Jahren, dass ich mit 16 Finanzen.net ultra cool fand, weil das sah so technisch aus und da blinkten dann irgendwie Sachen und dann habe ich mir da Wirtschaftsnachrichten durchgelesen. Das wird heute Social Media sein. Da hat sich im Endeffekt nichts vom Grundsatz geändert, aber wie es aussieht oder der Kanal hat sich geändert. Und ja, jedes Produktsegment will seine Produktangebote haben und da ist Bling, finde ich, ein sehr gutes Produkt, das sich sehr spitz auf Kinder fokussiert im Produktangebot, aber auch eben gleichzeitig an Eltern, die Kinder haben, weil auch dort würde ich wieder die These aufstellen, dass das nicht unbedingt das Produkt so zu 100% die Kindervision ist, sondern eben natürlich auch für Eltern, die ein gewisses Konto sich für ihre Kinder wünschen.
Wie würdet ihr drauf gucken?
Ich würde Community deutlich über proprietäre Finanzbildung priorisieren, weil, wenn man ganz ehrlich ist, und du hast es gerade schon angesprochen, Christian, wie sozialisieren sich denn gerade Kinder mit Thema Finanzen und Anlegen? Also gerade ist es mein Steckenpferd, Anlegen. Die sind auf Reddit unterwegs, die sehen ihren Favorite Streamer Trimax Rumata, die in ihren Twitch-Streams ihr Portfolio zeigen und dann ist da eben nicht nur ein ETF drin, dann ist da aber auch Gold drin, da sind Einzelaktien drin, da sind Meme-Coins drin, da sind Bitcoin drin und das ist ja das, was dann die Kinder, die Jugendlichen sehen und dann auch haben wollen und das ist dann eben nicht die traditionelle App, sondern das ist dann eben ein Scalable und Trade Republic, was da gesehen wird und dann gehen diese Streamer dann damit zu Finanzfluss und dann macht Finanzfluss dann irgendwie den Live-Portfolio-Check und erklärt, okay, das ist irgendwie eine doofe Aufteilung bei dir als Influencer, mach's mal so und so. Das sind halt die Mechaniken, wie momentan Finanzbildung entsteht. Und das ist das, was ich dann eben auch dann irgendwie dann bei den Jugendlichen sehe, dass ich dann irgendwie am Zelt vorbeilaufe. Und dann ist klar wichtig, erstmal so ein bisschen ETF-Sparplan rein, aber eine Palantir-Aktie, eine Tesla-Aktie, das wollen wir auch alles haben. Und wenn das nicht abgebildet wird von Anbietern, dass man eben so flexibel da rein investieren kann und das kostengünstig und digital, dann bist du da raus aus dem Mindset der Jugendlichen. Das ist, wo ich halt sehe, wie Kinder und Jugendliche momentan zum Geldanlegen kommen.
Ich würde noch gerne ergänzen, also wir sprechen alle schon von ja, Jugendlichen oder Menschen, die aktiv sind oder werden. Ne? Also wichtig ist natürlich erstmal als erste Anlaufstelle das Elternhaus und nahestehende Personen, Freunde, Freundeskreis. Und da würde ich sagen, die sind hier alle schon in der Bubble. Ja, und ich würde sagen, unsere Kinder kennen das Thema Finanzen, finanzielle Bildung. Nichtsdestotrotz gibt es halt auch sehr, sehr viele, die da dem Thema überhaupt gar keinen Zugang haben. Ja, und die auch nicht bei Instagram irgendwie scrollen. Aber klar, die werden natürlich in der Community aufgefangen, wenn die Eltern entsprechend keinen Zugang bieten. Aber nichtsdestotrotz ist das auch eine kleine Gruppe, von der wir hier sprechen.
Das heißt, Banken fördern ja eigentlich diesen Community-Gedanken gar nicht. Also soweit ich informiert bin, ihr könnt mich gerne eines Besseren belehren. Wie entsteht denn dann so eine, dieser digitalen Nähe, die man ja einfach hat über Plattformen oder sonstige Sachen und dann zudem, ich krieg ja einfach wahrscheinlich mein Taschengeld ausgezahlt in meine Spardose. Also wie geht denn dieser Switch in diese digitale Welt dann für Kinder?
Ich bin Freund der Offline-Welt.
Ja?
Also als provokante Aussage. Natürlich bin ich absoluter Freund von der digitalen Welt und darüber, ich glaube, das ist das Rückgrat, auf dem vieles passiert. Aber würde den Offline-Connect nicht unterschätzen in einer anderen Rolle. Oder vielleicht ist Offline auch vielleicht ein bisschen sinnbildlich auch für eine Community, die durchaus auch online sein kann. Sorry, ist verwirrend, ich versuche es ein bisschen einzuordnen. Ich glaube, dass es einen sehr hohen Drang gibt, in den jüngeren Zielgruppen sich diesen Self-Service-Gedanken zu haben, dass ich mich selber mit den Sachen beschäftigen will, dass ich selber mir auch Wissen aneignen möchte in den Communities. Ich finde, Finanzfluss macht da einen großartigen Job, versteht sehr gut, da die Knöpfe zu drücken, aber gleichzeitig die Offline-Welt da nicht abgehängt ist, sondern auch da sehe ich eigentlich einen Shift wieder zurück. In meiner Generation, eines meiner größten Banking-Erlebnisse war es damals, die durchsichtige Karte von N26 zu haben.
Sehr gut, wollte ich auch sagen. Ja,
weil ich nicht begriffen habe, wie eine Karte durchsichtig sein kann und wie cool die aussieht. Das war cool, alles selber machen zu können im digitalen Bereich. Irgendwie Skyscanner, selber die Reise buchen, man muss nicht mehr ins Reisebüro. N26 Banking, man macht irgendwie alles selber. Jetzt in einer Welt, wo das auch nicht mehr der USP ist, sondern die Commodity, wünscht man sich ja dann doch manchmal in so Schlüsselmomenten den entscheidenden Faktor Menschlichkeit, um wieder eingenommen zu werden. Und ich hatte da mal ein sehr bezeichnendes Gespräch mit einer Jugendlichen, die meinte, ich würde sehr gerne zum Beispiel in die Filiale gehen oder mit jemandem sprechen, weil ich brauche ja manchmal ein bisschen Direktive, weil ich hole mir nicht die Informationen über einen Kanal, ich frage ja nicht nur die Eltern oder nur die Influencer oder nur die Community, sondern ich möchte ja irgendwo dann auch nochmal einen persönlichen Touchpoint haben und habe vielleicht, und wenn es auch einfach nur ein emotionales Thema ist, und ich bin by the way der Meinung, dass 80% der Finanzthemen emotionale Themen sind und keine rationalen Themen, auch wenn das in so einer Bubble-Veranstaltung eher unwahrscheinlich klingt. Und dann möchte ich mit jemandem sprechen. Und das kann manchmal so das Zünglein an der Waage sein. Was witzig ist, dass diese Menschen sich nicht bloßstellen wollen in so einem persönlichen Gespräch. Das heißt, man möchte eigentlich vorher schon das Wissen angesammelt haben, um nicht als Neuling aufzufallen in dem Gespräch, sondern eher so zu sagen, ja, ich will eine Immobilie kaufen, ich weiß ja schon, und da sind ja die und die Produkte und so, aber sag du mal, ich habe mir die und die Strategie vorgestellt, was hältst du davon? Und man will sich irgendwie vorlernen, um dann aber bei so einem emotionalen Thema eingefangen zu werden im persönlichen Austausch. Und ich finde, da darf man offline nicht ganz unterschätzen.
Jetzt habt ihr eben die durchsichtige Karte angesprochen. Das war jetzt euer Hook dann, um zu sagen, ich möchte hier digital bezahlen oder entscheide mich möglicherweise sogar aufgrund dessen für diesen Anbieter, für diese Lösung. Bei uns ist es so diese die Spiegelkarte von Trade Republic gewesen. Sind das genau die Dinge, die die Kids in das Thema Banking reinholen, sind so die Features, die da mitgegeben werden? Ist das so ein bisschen Pflichtprogramm oder ist das so ein bisschen Lockmittel auch?
Ich weiß nicht, ob es heutzutage noch die Karte ist, die da irgendwie carried. Ich glaube eher, dass es da wieder die Einfachheit des digitalen Onboarding ist, dass Freunde einladen, Empfehlungen und dann eben das, was man nachher dann irgendwie bekommt als Produkt, das deutlich wichtiger geworden ist. Klar, Karte war früher cool. Ich meine, auch Tomorrow Bank hatte die Holzkarte gehabt. Damit habe ich auch viele Freunde werben können. Damals auch ein cooles Produkt gewesen, aber 2025 jetzt, also eine Karte.
Das Gefühl, die verschiedenen Karten und auch die Spiegelkarte zahlt eher so auf unsere Altersgeneration nach wie vor ein. Das ist irgendwie ein Trick, der nicht alt wird bei uns. Ja. Aber ja, stimme ich dir zu. Ich glaube, so ein bisschen auf dem Pausenhof sich differenzieren, hey, ich habe schon ein Konto. Ich habe hier eine Karte, die sieht auch noch cool aus vielleicht, aber ich wäre sehr stark.
Lass uns nochmal auf das Thema Financial Literacy, Financial Wellbeing ist ja auch ein relativ großer Begriff, zurückkommen. Was ist denn Also wenn man sagt, Financial Literacy, ist das ein Pflichtauftrag, den Banken genauso erfüllen sollten? Und man sieht ja auch tatsächlich mittlerweile viele Banken, die TikTok-Kanäle haben, auf Social Media präsent sind, das versuchen genau wie zielgruppengerecht zuzuschneiden im Content. Ist das ein Auftrag, den die erfüllen sollten, oder liegt das weiterhin im Freundeskreis, bei der Familie, bei den Eltern, wie auch immer?
Ich bin der Meinung, das sollten Banken auf jeden Fall erfüllen. Es ist aber ein Riesenauftrag, den nicht nur die Banken erfüllen können. Es muss natürlich im Elternhaus passieren. Viele Fintechs übernehmen das, weil sie doch nochmal gezielter ansprechen können. Social Media Stars, Influencer natürlich. Aber auch letztlich wir als Financial Community sind Multiplikatoren und müssen das tun, was wir tun können, um entsprechend unser Wissen zu teilen. Denke ich, das ist auch unsere Verantwortung irgendwo. Denn viel hilft viel. Und so wie du sagtest, ist es wichtig quasi, dass die Jugendlichen, die Kinder sich mit den Eltern austauschen. Aber sie brauchen immer noch mal eine zweite, dritte Instanz. Von daher ist das ein sehr, sehr großer, breiter Raum.
Ich glaube, es darf halt irgendwo nicht zum Selbstzweck verkommen. Ne? Also man redet immer viel über Financial Wellbeing und es ist auch ein tolles Marketing-Slogan, aber am Ende geht es halt eben darum, dass du wahrscheinlich deine Kunden nicht überschuldest, dass du irgendwie den Churn verhinderst oder eben neue Kunden gewinnst. Aber du wirst ja kein Projekt in der Bank voranbringen, wenn du sagst, okay, wir wollen jetzt den Kunden irgendwie Financial Wellbeing beibringen. Man muss es halt irgendwie anders argumentieren. Und das eben so auch relativ pragmatisch zu sehen, das ist, glaube ich, das Wichtige dabei.
Dann lass uns doch mal, ich habe eben gesagt, mittlerweile gibt es viele Anbieter, die eben genau so innovative Kinderdepots anbieten. Trade Republic macht Scalable, Comdirect, ING, Consorsum, um ein paar Beispiele zu nennen. Macht das natürlich für Familien attraktiv. Was ist denn der kritische Aspekt dahinter?
Inwiefern kritisch? Also Was muss im Prozess gut laufen, damit die Familien kommen? So. Ja, für mich bleibt es einfach die Einfachheit des Produktes. Also ich glaube, du wirst dein Kinderdepot nicht mit Kunden füllen, wenn du die beste Finanzeducation hast, sondern eben den Onboarding-Prozess vernünftig machst, dass du das Problem mit den Urkunden gut löst. Na, wir haben es ja gesehen, also wir hatten relativ schnell viele Kinderdepots auf dem Markt, aber dann war es am Ende eben dann doch Trade Republic, die meisten am schnellsten bekommen haben, einfach weil die den Prozess am besten gelöst haben und nicht, weil sie die beste Finanzeducation drumherum gebaut haben oder am besten die Familien aufgeklärt haben. Also am Ende ist es dann doch wieder das Produktdesign, die Produktlieferung, die dann entscheidet.
Und ich denke auch da, wir müssen drüber sprechen, denn auch, also mich interessieren mal die Zahlen zu den Kinderdepots, wer Kinderdepots tatsächlich eröffnet. Und auch da, glaube ich, ist wieder auch auf Seiten der Eltern viel Education notwendig, zu erklären, wieso, weshalb, warum ein Kinderdepot sinnvoll und notwendig ist. Ja, weil wenn die Eltern gar keinen Zugang zum Finanzmarkt haben, kein Depot haben, werden sie ihren Kindern wahrscheinlich auch keins eröffnen.
Ich guck mal, weil wir nur noch ein paar Minuten haben, in die Audience rein. Gibt's von eurer Seite Fragen vielleicht zum Thema oder nochmal möglicherweise eigene Erfahrungen, die ihr teilen wollt zum Thema?
Es gibt zwei Gedanken, die ich dabei eben hatte. Jetzt sitzt hier ein Banker, ich habe meine Ausbildung bei einer Sparkasse gemacht und eine Sparkasse hat sich früher sehr häufig auf die Fahne geschrieben, wir machen Financial Education. Also ich war als Azubi und als Jungbanker im Schulservice. Also das heißt, wir sind in die Schulen gefahren und haben dort Dinge über Geld und Sonstiges beigebracht oder zumindest vorgestellt. Was ich total schade finde in dem Moment ist eigentlich, was die nicht geschafft haben, das in diese neue, ich nenne es jetzt mal digitale Welt zu bringen. Weil die Services gibt es heute noch, aber sie werden auch gar nicht mehr von den Schulen abgerufen. Die waren natürlich immer abhängig davon, dass die Schulen sie eingeladen haben. Das passiert ja gar nicht mehr. Jetzt erstmal so die Frage, warum? Also gibt es so Lösungen für Schulen auch, dass die halt sagen, alles klar, wir machen das irgendwie anders, nicht mehr mit den ansässigen lokalen Banken? Oder, also das ist ja auch nochmal ein Ansatzpunkt eigentlich am Ende des Tages. Es gehört ja auch auf die Schule, also in die Schule vielleicht auch, dieses ganze Thema.
Definitiv gehört das Thema in die Schule. Generell, also es gab ja eine große Initiative von vielen Banken, da Die wurde von vielen Schulen abgelehnt, weil sie als Lobbyarbeit aufgefasst wurde. Es gibt unabhängige Initiativen, das klappt ganz gut. Und also ich bin auch regelmäßig in Schulen, aber es wird einfach nicht anerkannt, wenn es wirklich direkt von den Banken kommt als Initiative.
Was ich auch gut finde.
Okay.
Also, weil so meine Meinung. Also ja, weil also Schulen waren für uns natürlich auch immer ein Thema. Dabei, wir waren halt immer sehr ehrlich, wir waren alle sehr purpose-driven. Ich glaube, jeder im Team war auch mit dabei, weil wir an die Mission geglaubt haben, an den gesellschaftlichen Impact. Aber wir sind halt am Ende des Tages ehrlich gewesen, dass wir ein privatwirtschaftlich orientiertes Unternehmen sind. Und da denkt man natürlich immer schnell an die Schule als Multiplikator für Jugendliche und da muss viel Bildung passieren. Da haben wir uns aber auch immer ein Stück weit rausgenommen, weil wir gesagt haben, dass es irgendwie auch ein Interessenskonflikt, der da automatisch irgendwie stattfindet. Und Schulen wehren sich auch dagegen und das teilweise auch aus gutem Grund, weil das halt ein schützenswerter Raum für Kinder ist. Es gibt aber sehr gute Initiativen, gemeinnützig oder bei dir jetzt zum Beispiel, wenn man da wirklich vor Ort ist und für Austausch sorgt, gibt es sehr gute. Ob das jetzt die Banken machen müssen, halte ich für ein anderes. Es steht auf einem anderen Blatt, finde ich. Sparkassen als öffentlich-rechtliches Unternehmen oder teils öffentlich-rechtliches Unternehmen nochmal Sonderrolle, Gesetze der Sparkassen, aber auf breiter Basis fände ich es schwierig zu sagen, Finanzbildung ist unter anderem auch ein Akquisekanal, da jetzt zu sagen, es ist die reine Goodwill-Nummer und deswegen müssen wir in die Schulen, halte ich persönlich für einen zu weiten Schritt.
Wir hatten vor 2 Wochen eine Themenwoche bei Permanent Banking zum Thema Kids und Finanzen, finanzielle Bildung. Und jetzt haben wir noch gar nicht über den weit verbreiteten Hashtag Jana-Schulden gesprochen. Auch das ist natürlich ein Riesenthema, was für mich natürlich einherspielt in dieses ganze Thema finanzielle Bildung. Wenn ich da auf einmal Zugang habe zu Geld, wie gebe ich es denn dann aus? Und was macht es mir eben einfacher? Wie guckt ihr drauf? Also rein auch verbraucherschutztechnisch. Muss man da irgendwie noch mehr Gas geben und da aufzuklären bei dem Thema? Und ich möchte jetzt nicht die Zahlungslösung bei Now Pay Later verurteilen, überhaupt gar nicht, sondern es geht ja eher, wie schnell ist dann das Geld weg und wie gut kann ich eigentlich mit Geld umgehen?
Ich würde ja behaupten, dass der erhobene Zeigefinger gerade bei Jugendlichen nicht super gut zieht. Also mal klar, man kann gerne so viel erklären, wie man möchte, aber letztendlich haben Jugendliche einen relativ eigenen Sinn. Und wenn dann eben die klare Lösung das Einfachste ist, an Produkte zu kommen oder an Dienstleistungen, dann werden sie das auch nutzen, auch wenn sie es wahrscheinlich besser wissen, dass sie sich da irgendwie verschulden. Von daher würde ich da eher auf Klarna zielen, dass sie ihre Produkte eben nicht so leicht zugänglich machen für Jugendliche und nicht darauf hoffen, dass wir das den Jugendlichen nur gut erklären müssen und dann bauen sie auch keine Schulden auf.
Ich halte da finanzielle Mündigkeit als Teil des Verbraucherschutzes. Also natürlich sehe ich auch Klarna in der Pflicht, logisch. Es ist irgendwie schwierig, Zinsen und wie Dispo und Verbraucherkredite als Gebühren zu verkaufen und das in der flashy App zu packen. Aber gleichzeitig, ich sehe immer so eine Analogie, seitdem ich weiß, dass die Snickers immer an der Kasse stehen, weil man beim Warten, bis man dran ist, am ehesten zu Spontankäufen angeregt ist und sich dann was Gutes tun will mit einem Schokoriegel, kaufe ich die aus Prinzip nicht, weil ich mich nicht verarschen lassen möchte. Außer ich merke, ich habe wirklich Hunger. Und so sehe ich das, was häufig passiert. Aber so sehe ich das auch ein bisschen im Finanzbereich. Im Endeffekt, Bildung versetzt einen immer in die Lage, einen eigenen Kopf anzuschalten und irgendwie mündig zu handeln. Und deswegen halte ich eine Aufklärung für sehr wichtig und als Teil des Verbraucherschutzes, weil das natürlich ist eine sehr hohe Verpflichtung auf der Anbieterseite. Aber wir dürfen nicht die Konsumentenseite unterschätzen und je besser die ausgebildet sind, desto mündigere Entscheidungen werden die für ihr Leben fällen.
Fabienne, euer Buch heißt Investieren mit Weitblick. Das ist ja für euch wahrscheinlich nicht investieren in die nächsten paar Sneaker, die man dann schön im Regal aufreihen kann, weil man denkt, das will ich haben, ist für mich ein Investment. Ihr habt ja wahrscheinlich da was anderes im Sinn.
Definitiv, ja. Also auch da Thema Klarna und bei Now Pay Later hat viel mit dem Money Mindset auch zu tun, was sich gerade auch total verändert in Deutschland, muss man ja sagen. Von der Sparnation, vom Sparstrumpf hin zu ein Fünftel der 14- bis 29-Jährigen sind verschuldet, ist schon erschreckend. Und deswegen auch wirklich der Aufruf oder mit Weitblick zu investieren, entsprechend mit einem Core-Investment, das erstmal entsprechend zu festigen, aber natürlich auch erstmal einen ordentlichen Sparstrumpf anzulegen, im Sinne von, dass man 3 bis 6 Monate erstmal Budget hat, um überleben zu können letztlich. Ja, auch dieses so, das ist für uns mit Weitblick zu investieren, ja.
Ich gucke ein bisschen auf die Uhr, genau, Maike weist mich auch hin. Was denkt ihr, ist die größte Illusion, die Banken über junge Zielgruppen und ihre Erwartungen an Banking haben?
Ich würde das, was ich eben schon mal angesprochen habe, dass man diese jungen Kundengruppen, die es gerade wegfallen, weil sie eben bei Neobrokern sind, weil sie eben beim Kinderdepot sind oder eben schon bei irgendwelchen digitalen Banking-Apps irgendwann einmal wiedergewinnen kann. Also ich glaube, dass Kinder, Jugendliche, junge Menschen, die sich so sozialisiert haben, wie wir es gerade auf dem Panel diskutiert haben und besprochen haben, das sind einfach eine Gruppe von Menschen, die wirst du schwer nochmal mit traditionellen Produkten irgendwann wiedergewinnen. Also dieses klassische Badewanne-Effekt, den gibt es heutzutage schlicht nicht mehr. Und dann muss man sich als traditionelle Bank wirklich überlegen, wo willst du nochmal in dieser Sozialisierungskette stattfinden als Bank? Und dann kommen dann eben mal nochmal so Themen wie Embedded Finance und so nochmal zur Sprache, dass man überlegt, okay, wie läuft denn so eine klassische Customer Journey beim Ansparen auf einen Führerschein? Der kostet mittlerweile 5.000 Euro. So, als Bank wäre es ja wunderbar, dass man sich in einer der drei großen Führerschein-Apps einbindet und da eben ein Sparmodul bereitstellt oder ein Kontomodul, dass da eben die Oma und der Opa drauf einzahlen können, die Eltern einen Sparplan einrichten können. Vielleicht investiert dieses Modul ja auch schon so ein bisschen an Geld, sodass man halt eben, wenn man den Führerschein haben möchte, sich dann einfach auszahlen lassen kann. Weil Fakt ist, die meisten Jugendliche können sich das so aus dem Stand nicht mehr leisten, Führerschein zu machen. 5.000 Euro war bei mir 2.000 Euro. Das war auch schon viel Geld, aber jetzt ist es astronomisch viel Geld.
Also ich denke, Jugendliche müssen dort abgeholt werden, wo sie sind in ihrer Lebensrealität. Sie sind nicht mehr bereit, großartig für Service zu zahlen. Also sie sind gewohnt, dass vieles einfach günstig ist, dass es funktioniert. Und dass Banking dort stattfindet, wo sie sich bewegen. Ja, das ist essentiell.
Ich glaube, aus meiner Warte, um nicht dann zu wiederholen, was gesagt wurde, dass das eine große Illusion ist, dass Jugendliche oder allgemein Menschen verstehen, wie eine Bank funktioniert. Und dass das auch gar nicht mal so schlimm ist. Ich habe zum Beispiel ein Beispiel, hier in Hamburg, also nicht hier in Hamburg, sondern da, wo ich wohne in Hamburg, ist ja die Tomorrow Bank, die ich aus vielen Gründen für eine großartige Institution halte. Die hatten lange Zeit den Werbespruch, wir machen nichts mit, also nichts Schlimmes mit deinen Einlagen. Wo ich der Meinung war, wenn du Jugendliche fragen, den Spruch sagen würdest, dann würde die sagen, hey, was machen die mit meinen Einlagen? Ich dachte, ich habe da mein Geld und kann das abheben. Und das ist manchmal. Ich glaube, alle, die hier sitzen oder die in der Bank sitzen, denen ist das natürlich, das sind hochheilige Prozesse. Das ist ja auch faszinierend, dass sowas funktioniert. Es interessiert da draußen aber niemanden. Ich will das live in Action sehen. Ich will Auto fahren. Ich will nicht wissen, wie der Motor funktioniert. Und als Autobauer bist du natürlich sehr stolz drauf, dass du den Vergaser nochmal kleiner gemacht hast. Aber der Kunde will halt von A nach B. Und das ist, glaube ich, manchmal eine Denke, die zu kurz kommt.
Ja. Wir werden hier hart abmoderiert. Ich mache an dieser Stelle einen harten Cut. Wie gesagt, das Thema junge Zielgruppen oder wir werden es wahrscheinlich in den nächsten Diskussionen, in den nächsten Konferenzen sehen, wird weiterhin Thema sein und man muss einfach verfolgen, wie die einfach ihren Zugang zu Geld bekommen, wenn man überhaupt das Rennen machen kann, wo es letztendlich gelagert ist, Zugang zu Banking, Gaming, welchen Vertrauensvorschuss man in irgendwas reingibt. Ich sage ganz herzlichen Dank für eure Insights und eure Perspektiven. Einen großen Applaus an eure Hände.